beginnen. Und ich denke, das Buch der Offenbarung ist ein Buch, wo man einfach Angst davor hat, weil es so geheimnisvoll wirkt auf den Leser. Ich habe aus diesem Grund, außer dem heutigen Manuskript, wo man praktisch einsteigt in den ersten Text, in die ersten zwei Verse, habe ich uns unter Teil 0 ein Manuskript, und zwar dieses Manuskript ist nicht gedacht, um es heute durcharbeiten, das können wir nämlich nicht, sondern dieses Manuskript ist gedacht als Nachschlagewerk, um sich selber daheim nochmal mit der Offenbarung auseinanderzusetzen. Es hat vor allem einen entscheidenden Punkt. Es ist außer der Einführung, wie man die Offenbarung lesen kann, es gibt vier Arten, ist was Zweites drin, und zwar sind alle Bibelstellen, die mir bekannt sind, wo alttestamentliche Bilder verwendet wurden. In der Regel brauchen wir über die schon gar nicht nachdenken oder grübeln, was das heißt. Wir setzen die alttestamentlichen Bilder ein und du hast den Schlüssel. Also das heißt, es ist wie ein Nachschlagewerk, da man selber jetzt schon weiterlesen kann und sich diese Bilder entschlüsseln kann. Denn im zweiten Teil habe ich einfach einen Abriss der Offenbarung, wie ich sie verstehe. Ich muss ausdrücklich sagen, es gibt hier viele Auslegungsmöglichkeiten. Wir werden einfach versuchen, ohne Spekulation im Lauf dieser Bibelarbeit zum Ziel zu kommen, was die Bibel uns über die Offenbarung sagt. Ich habe hier auf der ersten Seite die vier Auslegungsmethoden, die zeitgeschichtliche Methode. Da geht man davon aus, dass die Offenbarung nur die Zeit der Urgemeinde, also diese sieben Gemeinden betroffen hat und dass die ganzen Verfolgungen nur die Verfolgung durch die römischen Kaiser betroffen haben. Die zweite Möglichkeit ist die kirchengeschichtliche Auslegung. Die sagt, die Offenbarung betrifft die gesamte Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen. Also von der praktisch Fleischwerdung Jesu bis zur sichtbaren Wiederkunft auf der Ölberg. Die dritte, das ist praktisch die reichsgeschichtliche Auslegung. Da sagt man, das Reich Gottes ist im Krieg mit dem Reich dieser Welt, mit dem Reich des Teufels. Und dieser Kampf ist praktisch beschrieben. Das wäre sehr allegorisch. Also symbolhaft. Dann die vierte Auslegungsmethode ist die endgeschichtliche Auslegungsmethode. Das ist die Methode, die wir eigentlich in der Regel kennen. Das ist die Methode, die der Herr Lindsay mit seinem Buch Alter Planet Erde gebracht hat. Das ist praktisch die Methode, die geht von folgendem Ansatz aus. Die sagt, der Apostel sagt, was da ist, was da war und was da sein wird. Das heißt, er sagt zuerst einmal, ist festgestellt, was ist zur Zeit des Apostels. Das sind die sieben Gemeinden. Der Zustand der Gemeinde zur Zeit der Apostel. Und dann sagt sie, und praktisch was dann nach dieser Zeit der Gemeinde, nämlich nach allen sieben Gemeinden, die ja symbolisch die gesamte Gemeindezeit darstellt, was danach kommen soll. Das heißt, dass die Offenbarung nur die sieben Jahre der Endzeit ab Kapitel 6 beschreibt. Also man sieht schon, einmal ist die ganze Gemeindezeit, einmal bloß die letzten sieben Jahre, einmal bloß die Zeit der Urgemeinde, einmal bloß allegorisch. Ich glaube, dass alle vier nicht stimmen. Und zwar, weil es nämlich gar keine Methode gibt, sondern ich glaube, dass man die Bibel mit der Bibel auslegen muss und wir müssen den Schlüssel selber finden in unseren Studien. Der Schlüssel für mich, für die Offenbarung, ist der Zeitpunkt der Entrückung. Und den Schlüssel werden wir auch haben, wenn das so Gott will. Wir werden einfach suchen, wo sagt die Bibel praktisch in der Offenbarung, dass die Entrückung, die Wiederkunft Jesu wäre. Und dann müssen wir einfach gucken, was ist davor und was ist danach. Und dann haben wir den Schlüssel. Ich glaube, dass das sauberst ist von der Auslegung her. Dann haben wir auch keine großen, wie soll ich sagen, Probleme mit der ganzen Sache. Was mir ganz wichtig ist bei der ganzen Offenbarungsauslegung, das ist einfach, die Offenbarung ist ein Buch. Und zwar, es ist ein Buch, das diverse Dinge letztendlich darstellt. Und ich habe das dann auch in einer Auslegungsregel versucht zu fassen. Das ist Seite 6 von dem Manuskript. Also zuerst einmal, wenn zum Beispiel die Bibel sagt, ich sah ein Weib und unter seinen Füßen war Sonne, Mond und 12 Sterne. Da muss man einfach wissen, in 1. Mose 37 sagt die Bibel ganz klar, Sonne, Mond und Sterne ist Isaak, seine Frau und die 12 Stämme Israels. Also musst du jetzt hier genau untersuchen, wenn du das Bild siehst, das Weib, das Sternenweib muss Israel sein. Also so können wir dann die Geheimnisse entschlüsseln. Und gleichzeitig ist die Offenbarung das zweite Buch in der Bibel, wo ein Heilsübergang stattfindet. Also das ist schon mal ganz wichtig. Wir haben ja letztendlich Folgendes. Die Bibel lehrt praktisch, dass ursprünglich alles, die Gotteskindschaft, die Bündnisse, die Verheißungen für Israel war, dass Israel es verworfen hat und Gott sich dann der Heide zugewendet hat und dann die Gemeinde gegründet hat aus Juden und Heiden. Jetzt ist so, der Übergang vom Heil von Israel zu den Heiden ist beschrieben in der Apostelgeschichte. Wir wissen aber, dass in Römer 11, Vers 25 und 26 geschrieben steht, dass wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, wenn alle gläubig gesammelt sind, wenn der letzte Heide sich bekehrt, dann ist die Entrückung und dass dann Gott sich wieder Israel zuwendet am Schluss. Und dieser Prozess wird in der Offenbarung beschrieben. Das heißt, die Offenbarung ist ein Buch, wo das Heil wieder zurückkehrt. Von uns Heide zu den Juden, zu Israel. Also haben wir ein Buch des Übergangs. Das heißt, wir haben zwei Ebenen. Wir haben Israel und die Gemeinde. Das müssen wir beachten. Also nochmals, die Bilder müssen wir beachten aus dem Alten Testament und die Übergangszeit. Da sind wir schon mal auf einer sehr gesicherten Ebene. Was weiter auffällt beim Lesen der Offenbarung, dass sich dauernd Szenen abspielen. Und die Szenen sind einmal auf der Erde, einmal im Himmel. Jetzt müssen wir eigentlich ganz genau aufpassen. Wenn sich was auf der Erde abspielt, dann müssen wir das irdisch gucken, was da läuft. Wenn es im Himmel ist, dann ist eben der Himmel. Wir müssen also ganz genau aufpassen, was ist im Himmel und was ist auf der Erde. Also Unterscheidung von Israel und der Gemeinde ist wichtig, die Unterscheidung von Himmel und Erde ist wichtig. Das sind aber schon fast sechs Dinge, wo wir beachten müssen. Und ihr merkt, das ist nicht so ganz einfach. Dann ist Folgendes, dann müssen wir ganz genau den Ablauf betrachten. Zum Beispiel, ich sage es einmal vorab, es gibt Gerichte und die sind in der Regel immer mit einer Siebe versehen. Sieben Posaunengerichte, sieben Donnergerichte, sieben Siegelgerichte. Jetzt müssen wir gucken, wie ist das Verhältnis von diesen Gerichten? Sind die nämlich chronologisch, laufen die hintereinander ab, sind die parallel? Also was einmal ganz wichtig ist, das siebte Siegel ist in Wirklichkeit kein Gericht, sondern das siebte Siegel sind als Ganzes die sieben Posaunengerichte. Das heißt, die Gerichte gehen so auseinander raus. Und damit ist schon mal ausgeschlossen, dass die parallel nebeneinander laufen. Die einzelnen Gerichte mögen parallel sein. Das heißt, dass die sieben Posaunen miteinander langsam kommen. So wie wenn du sieben Kinder hast, die miteinander wachsen. Aber die Siegel und die Posaune können nicht miteinander kommen, weil nämlich die siebte Siegel praktisch das erste Posaunengericht auslöst. Und solche Sachen müssen wir auch beachten. Wie ist die Chronologie? Was kommt hintereinander? Was kommt nebeneinander? Dann müssen wir einfach gucken, was ist direkte Rede, was ist unzweideutige direktes Rede Gottes, das lassen wir so stehen, oder was ist symbolisch. Das ist natürlich schwierig, wenn steht Sonne, Mond und Sterne, jetzt wissen wir ja, dass Israel ist. Und wenn gleichzeitig steht, praktisch die Erde wurde geschüttelt wie ein Feigenbaum, das Symbol für Israel, und Sonne, Mond und Sterne fallen vom Himmel. Jetzt müssen wir entscheiden. Ist da tatsächlich eine kosmische Katastrophe gemeint oder ist symbolisch, nämlich der Feigenbaum wird geschüttelt und Sonne, Mond und Sterne fallen, dass Israel wieder einen Fall tut? Ist ganz schön schwer. Also wir werden sehen. An den Punkten müssen wir ganz keusch sein und davon nicht spekulieren. Denn in der Regel müssen wir auch den geschichtlichen Hintergrund beachten. Und der Schlüssel, das ist auch der Einstieg für unser heutiges Bibelstudium, der Johannes sagt nämlich, oder er darf sie aufschreiben, es wird für ihn gesagt, dass er das bezeugt hat. Und zwar zwei Dinge, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu. Und zwar, er sagt ausdrücklich, alles, was er sah. Jetzt müssen wir aufpassen. Ein Mann mit der Bildung, 90 nach Christus, ist zwischen 90 und 95 nach Christus geschrieben auf Patmos auf dieser Insel. Ein Mann mit dieser Bildung geht hin und sieht Dinge der fernsten Zukunft. Das müssen wir beachten. Also man darf hier jetzt nicht denken, wir würden so sehen, wir würden was ganz anderes darunter verstehen. Er hat es gesehen mit einem Bildungsgrad 90 nach Christus. Darum sagt auch die Bibel, alles was er sah. Dann ist aber nochmal was Besonderes. Es ist nämlich nicht nur alles was er sah, sondern auch alles was er hörte. Und jetzt fällt etwas auf, wenn man das Ganze herguckt. Wir werden heute mal behandeln, was er sah. Und es ist hochinteressant, da ist ein riesiger Unterschied geistlich, was er sah und was er hörte. In der Regel betreffen die hörenden Dinge immer die Internas der Gemeinde oder geistliche Dinge. Das heißt, er sagt zum Beispiel, die Gemeinde soll hören, was der Geist dir zu sagen hat. Sie soll hören, da geht es um die geistlichen Dinge. Er hört dann wieder eine Stimme. Das heißt, es ist ganz wichtig zu unterscheiden, was er gehört hat und was er gesehen hat. In der Regel ist das, was er gesehen hat, der Ablauf. Und das, was er gehört hat, ist in der Regel, jetzt mit natürlich leichter Abweichung, ist das Gehörte der geistliche Gehalt. Wir müssen also die Offenbarung auch untersuchen zwischen Sehen, das ist das, was Gott demonstrieren will, und dem, was er der Gemeinde zu sagen hat, wo uns zu Herzen reden will. Das müssen wir auch beachten. Also ihr merkt, das ist nicht ganz einfach. Darum habe ich euch auch das Manuskript gemacht, dass ihr in Ruhe das nochmal lesen könnt. Diese Auslegungsregel. Ich möchte nochmal betonen. Wir beachten die alttestamentlichen Bilder. Wir unterscheiden Israel und die Gemeinde. Wir unterscheiden Himmel und Erde. Wir gucken, ob es symbolisch oder direkt gemeint ist. Wir gucken, ob es chronologisch ist oder ob es nebeneinander ist, parallel, ob es auseinander rauskommt. Ihr bezieht das ganze Alte Testament ein und wir achtet ganz genau drauf auf die Aussage, alles was er sah und was er hörte. Also wir unterscheidet Hören und Sehen. Es ist so, in der Regel, wenn Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die werden alle drei genannt. Wenn die genannt werden, dann werden sie hintereinander genannt. Wir sehen das nachher. Ja, er sagt, was war. Er sagt ausdrücklich, es ist ein Stück dabei, was Vergangenheit war. Es ist ein Stück dabei, was jetzt gerade ist, wo er es aufschreibt. Und es ist ein Stück dabei für die Zukunft. Schon allein von dem Hintergrund her kann es das alles gar nicht sein, diese vier Methoden. Weil da fehlt zum Beispiel der Rückblick, was war, das ist schon mal nicht drin. Also, man muss einfach sehen, wenn man hier an das haltet, sind wir auf einer ganz sicheren Seite. Da können wir also nicht spekulieren. Gut, also zu dem, das ist für die ganze Zeit des Bibelstudiums einfach als Nachschlagewerk gedacht, darum steht von einem Mund drauf. Denn wenn man in die Offenbarung reingeht, ich möchte zuerst einmal die paar Grundsätze aufzeigen. Und dazu lese ich uns jetzt nicht der Vers 1 und 2, sondern die ersten drei Verse. Ich möchte aber nur 1 und 2 behandeln. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat sie kundgetan durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit, genau heißt der Zeitpunkt, ist nahe. Jetzt möchte man zuerst einmal das Wort Offenbarung entschlüsseln. Dieses Wort Offenbarung ist ein griechisches Wort, das heißt Apokalypsis. Man redet ja auch, wenn er heute Brockhaus oder Duden-Lexikon aufschlagt, dann kommen die apokalyptischen Reiter, dann wird die Offenbarung die Apokalypse genannt. Und das ist ein ganz einfaches Wort. Apo ist die griechische Präposition, die sagt weg. Heißt eigentlich weg von. Wenn ich sage, ich gehe apo, dann gehe ich weg von etwas. Und das Wort Kalyma, das heißt Decke oder Hülle. Kalypto, das heißt praktisch bedecken, Decke zu, verberge, verborgen, unbekannt, Decke zu, mache verschwinden. Das heißt, die Bibel sagt einfach Apokalypsis und meint damit Hüllenhinwegnahme. Oder in dem Fall Enthüllung, Offenbarung, Erscheinung, sichtbar werden. Das heißt, man sieht mit einem Schlag, was wirklich los ist. Und das ist letztendlich das, was Gott macht. Er zieht die Hülle weg über bestimmte Geheimnisse. Aber das möchte ich einmal betonen. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass die Offenbarung die Enthüllung der Endzeit ist. Genau das lehrt sie nicht. Sondern sie sagt, das ist ein allgemeines Buch, wo Geheimnisse geoffenbart werden. Geheimnisse, die waren, Geheimnisse, die sind und die zukünftig sein werden. Das heißt, die Zukunft ist natürlich drin. In dem Buch ist zum Beispiel der einzige Bericht über das Endgericht vom großen weißen Thron. Ist der einzige detaillierte Bericht außer Jesaja, der das tausendjährige Reich wörtlich nennt und es ganz genau beschreibt. Das einzige Buch, das die sichtbare Wiederkunft Jesu außer der Apostelgeschichte 1 ganz genau beschreibt. Also, da sind viele Zukunftsdinge drin. Der Antichrist, der falsche Prophet, die Hure Babylon, wir haben viele Endzeitdinge. Aber wir haben auch andere Dinge. Das müssen wir ganz genau aufpassen, was wird alles geoffenbart. Das nächste Wort, wo uns ein bisschen Probleme bereitet. Die Gegner haben gesagt, die Offenbarung kann nicht echt sein, weil da steht, was in Bälde geschehen soll. Da kommt auch letztendlich die erste Auslegungsart, die zeitgeschichtliche Methode her. Es ist aber so, das griechische Wort, das heißt nicht in Bälde. Ich dränge auch darauf, dass er Schlachter geändert wird. Und zwar das Wort, da kommt unser Tachometer her. Das heißt im Griechischen hier entachai und das ist das Wort Tachos. Da kommt unser Tachometer her. Und das heißt eigentlich ganz genau in Schnelligkeit, in Eile. Das heißt, hier steht praktisch, die Prozesse, die hier beschrieben sind, laufen in eigentlich blitzartig und schnell ab. Da steht überhaupt nichts, dass das bald ist. Und wenn Sie mal sehr Zeit drüber gemeint, das sind 2000 Jahre, war es überhaupt nicht bald. Und das ist auch nicht gemeint bald, sondern was schnell abläuft. Das heißt, diese Gerichte ziehen sich nicht über 20 Jahre hin, sondern die gehen blitzartig. Und jetzt sage ich mal einfach mal was vorab, dass er vielleicht seht, wie ich zu der Offenbarung stehe. In der Offenbarung gibt es 7 Gerichte, die niemand weiß. Und diese 7 Gerichte, die sind verschlüsselt. Das sagt Gott auch, dass das nicht offenbare wird. Nie wird ein Mensch das erfahren bis zum Schluss, was das war. Und die werden blitzschnell über der Erdball gehen. Und wenn ihr jetzt einmal guckt, wie AIDS auftaucht ist und blitzschnell über der Erdball gegangen ist, wie BSE, diese Seuche, blitzschnell auftaucht und über der Erdball geht, dann muss ich sagen, aha, ohne zu spekulieren, es scheint, ich kann es nicht behaupten, aber es scheint, als würden die Donnergerichte bereits irgendwo donnern. So muss man sich das vorstellen. Die geht blitzschnell über den Erdball. Und das heißt in Bälde, das steht in Schnelligkeit, in Eile, was in ganz schneller Reihenfolge sich abspielt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als ich die ersten 2 Verse las. Dieses Buch hat eine Hierarchie. Damit zeigt Gott an, dass ein Gott letztendlich der Ordnung ist. Und zwar, wenn man das einmal anguckt, diese Hierarchie, da heißt es Offenbarung Jesu Christi. Jetzt steht das im Genitiv. Genitiv ist ja im Deutschen die Frage wessen. Das heißt, es ist die Offenbarung Jesu. Jetzt sagt aber die Bibel nicht, das kann man nicht sehen aus dem griechischen Grundtext, ist es eine Offenbarung der Person Jesu oder ist es etwas, das Jesus seinen Gläubigen offenbaren will? Wenn man es jetzt einfach stehen lässt und dann weiterliest und die ganze Offenbarung schon kennt, dann sieht man, dass es beides ist. Es ist sowohl eine Offenbarung des Auferstandenen, dass wir der Heiland als Auferstandene sehen, nämlich vor allem im Kapitel 1. Und zum Zweiten lernen wir sein Handeln innerhalb der Gemeinde kennen. Das ist eine Offenbarung, die wir vorher nicht hatten. Und zum Zweiten ist es das, was dann sofort folgt, was er seinen Knechten zeigen wollte. Das heißt, er hat das ihnen geoffenbart, uns, nämlich den Gläubigen, um uns zu zeigen, was kommt. Und jetzt sieht man von der Hierarchie etwas. Da heißt es zum Beispiel, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Jetzt beginnt die Hierarchie, ihr wisst ja, Gott ist das Haupt Jesu Christi ist das Haupt des Mannes, der Haupt ist das Mann der Frau, das ist die Grundhierarchie Gottes. So sagt die Bibel. Und jetzt Gott, hier ist genau noch die Hierarchie. Gott, der Vater, gibt es seinem Sohn Jesus Christus. Er wiederum bringt die Offenbarung niemand anders als einem Engel. Das heißt, er gibt die Offenbarung einem Engel und der Engel wiederum, Vers 1, gibt sie dem Johannes. Also Gott gibt sie Jesus, Jesus gibt sie dem Engel, der Engel gibt sie dem Johannes. Das heißt, Gott hält genau die Reihenfolge ein, wie er offenbart. Wieder hochinteressant, wie man hier sieht, wie Gott da Wert drauf legt. Man hätte auch sagen können, Jesus hat sie Johannes selber geoffenbart. Nein, sondern Gott gibt sie seinem Sohn, der Sohn gibt sie dem Engel, der Engel gibt sie dem Johannes. Also man sieht, wie Gott sich ja seine eigene Hierarchie hält. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis, wenn man die Offenbarung studiert, dass Gott hier nichts tut, was der andere Bibel widerspricht. Er hält sich ganz genau in seine Ordnung. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man das Buch anguckt. Was vielleicht noch interessant ist, das Wort Apokalypsis, Offenbarung, das kommt zum Beispiel in Galater 1,12 und 1,16 auch vor. Und zwar, ich habe es nicht von einem Menschen, nämlich das Evangelium, empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Dort steht wieder das gleiche Wort. Dort steht Apokalypsis. Und jetzt haben wir wieder das gleiche. Das ist was, was Jesus seinem Jüngern offenbaren wollte. Und das ist der Grundtenor. Es wird zwar der Herr Jesus selber enthüllt, er wird sichtbar gemacht. Er wird beschrieben, er offenbart sich, aber das Hauptziel ist, seinen Gläubigen etwas zu zeigen. Und jetzt sage ich was Vorsichtiges. Wenn Gott uns etwas offenbaren wollte, dann ist es kein Geheimnis mehr. Dann müssen wir es verstehen. Und ich gehe davon aus, dass wir die Offenbarung verstehen werden. Wenn wir uns an die Regeln halten, dann werden wir sie auch verstehen. Vers 16 ist nochmals, der seinen Sohn in mir offenbaren wollte und um ihn in mir zu offenbaren. Das ist immer das gleiche Wort. Also man sieht, es ist eindeutig einmal die Offenbarung von Dingen, zum Beispiel vom Evangelium oder von der Endzeit, und das zweite Mal die Offenbarung der Person Jesu. Beides ist mit gemeint. Das sehen wir hier auch wieder. Gut. Dann sagt er, was er durch einen Engel sendet. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Luther hat ein großes Werk geleistet bei seiner Bibelübersetzung. Aber er hat ein Problem gehabt. Er hat die deutsche Sprache ja im Prinzip erfunden, die hochdeutsche Sprache. Und es gab für manche Begriffe, gab es keine deutschen Worte. Also hat er einfach die griechische verdeutscht. Zum Beispiel, das griechische Wort für Engel heißt Engelus. Aber in dem Moment, wie Luther Engel geschrieben hat, hat er es einfach nicht übersetzt. Er hat es nicht übersetzt. Wenn Engelus heißt nicht Engel, das sind keine kleinen dicke Männlein mit Flügeln, wie man immer denkt. Putte nicht mit ihr in der Kunst, sondern Engelus ist ein Bote. Einfach ein Bote Gottes. Natürlich ist oft ein Bote Gottes das, was wir einen Engel nennen. Das ist keine Frage. Es kann aber ein Mensch sein. Das müssen wir einfach mal ganz nüchtern sehen. Engelus ist nur ein Bote. Also man könnte jetzt auch übersetzen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hatte, um seinen Knechten zu zeigen, was in schneller Folge ablaufen soll. Er hat sie kundgetan und durch ein Bote seinem Knecht Johannes gesandt. Kann man genauso übersetzen. Wisst ihr, dann hört sich das schon gar nicht mehr so mystisch an. Das ist ein relativ einfacher Vorgang. Das heißt, Gott hat sie einfach am Johannes gesandt, geschrieben und hat gesagt, so und jetzt praktisch kommt es, was er uns sagen wollte. Es ist keine Frage von der Wortwahl her, und auch von der Bibel her, dass es der Jünger und Apostel Jesu ist, der Lieblingsjünger Jesu, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der letztendlich auch die drei Johannesbriefe geschrieben hat. Ich habe mal eine Studiereise gemacht zur Türkei. Wir waren in Ephesus. Scheinbar hat der Apostel Johannes zusammen mit der Maria in Ephesus dann gewohnt, bei der Gemeinde. Dort ist auch das Grab der Maria, das ist in keinster Weise in Loreto, wie die Katholiken sagen, das ist in Ephesus, das kann man sogar besichtigen. Und dort ist auch die Johannesbasilika mit einem schönen Taufbecken. Also dort hat eindeutig der Jünger Johannes, der Apostel, gewohnt. Und Ephesus ist, wenn ich es richtig weiß, 90 Kilometer schräg vor der Küste im Meer drinne. Das ist ganz in der Nähe von Ephesus. Der hat sich in Verbannung geschickt. Er war nämlich in Verbannung. Das heißt, er war immer Gefängnis, immer natürliche Gefängnis, weil sie wussten, die römische Kaiser und die römische Statthalter, dass er einer der Führer der Christen war, haben sie ihn verbannt. Wie die Russen nach Sibirien geschickt hat sie dort die Gläubigen weggeschickt. Und der Johannes wurde aus seinem Heimatort Ephesus weggenommen, wurde auf diese Insel Patmos geschickt. Wenn ihr ein gutes Lexikon daheim habt, könnt ihr sehen, es sogar ein Bild davor. Es ist ein Felseneiland, das heißt so eine felsige Insel, die relativ unschön ist. Ich werde Kreuz, wo wir dort waren, konnte man sie nicht besuchen, also ich hätte sie gerne angeguckt, das muss ich sagen. Ich habe schon gesehen, wie sie aussieht, das ist was Wunderschönes. Was auch wichtig ist, hier, er sagt hier, er will es seinen Knechten zeigen. Da steht im Griechischen nicht Knechte, sondern da steht Sklaven. Vielleicht habt ihr jetzt schon was gemerkt. Wir sind zwei Verse weit, hat schon vier oder fünf griechische Wörter durchgenommen. Wir werden bei der Offenbarung was machen, was wir bisher bei der Bibelarbeit nicht gemacht haben. Wir werden viel stärker auf die griechischen Begriffe eingehen. Und zwar, es hat einen Grund. Ich möchte nicht, dass da irgendwas daneben geht, bloß weil wir es deutsch interpretieren. Also da steht ausdrücklich Sklaven. Jetzt gehe ich davon aus, wenn ihr die Geschichte kennt vom Daniel, der ja Buße getan hat, dann hat ihm Gott geoffenbart, dass wir im Endeffekt die Offenbarung verstehen werden, wenn wir uns wie Sklave Jesu Christi benehmen. Das heißt, wenn wir mit einem gedemütigten, bußfertigen Herzen herangehen an die Offenbarung, dann werden wir sie verstehen. Ich befürchte aber, dass wir sie erst ab Kapitel 4 verstehen werden. Das ist ein ganz einfacher Grund. Es gibt das Kapitel 2 und das Kapitel 3. Und da haben die Ausleger dazu gesagt, das ist das Tor der Buße. Das sind sieben Gemeinden, wo Gott den sieben Gemeinden ihre Vielzahl der Schäden, die eine Gemeinde und der Gläubiger hat, vorhält. Und die alten Gläubiger haben immer gesagt, wenn du die Offenbarung liest und in diesen sieben Sendschreiben, bei jedem Sendschreiben das annimmst, was Gott dir sagt, mit einem demütigen Herzen und Buße tust, dann wird dein Herz wie beim Daniel in der Lage sein, den Rest der Offenbarung zu verstehen. Und das ist auch unser Ziel, dass man so an die Offenbarung rangeht, mit einem bußfertigen Herzen und nachher wirklich den Einschub der Sendschreiber benutzt, um unser eigenes Herz zu prüfen, um weiterzukommen, geistlich auch in dieser Offenbarung Jesu Christi. Was jetzt wieder interessant ist, um was geht es denn bei der ganzen Offenbarung? Wenn da jetzt stehen würde, wir benehmen uns ja oft einfach menschlich. Das ist auch nicht falsch, weil wir sind ja Menschen. Aber der Mensch ist manchmal problematisch. Zum Beispiel, wir benehmen uns und sagen, Offenbarung Jesu Christi, die Gott dem Johannes offenbart hat, um seinen Gläubigen zu zeigen, was in der Endzeit geschehen wird. So sind wir doch, oder? So sagt jeder. Jeder, der die Rede sagt, ja, das ist das, was Gott in der Endzeit zeigen wollte. Ja, was steht denn hier? Da steht, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Das heißt, es geht nicht um die Endzeit. Es geht ums Wort Gottes und es geht ums Zeugnis Jesu. Das ist das Hauptthema der Offenbarung, da steht's. Und die ganze Endzeit ist nur ein Nebendefekt, der mit dem Wort Gottes und letztendlich mit dem Zeugnis Jesu zu tun hat. Das heißt, wir kriegen das alles mit, was mit der Endzeit abläuft, aber wir kriegen das nebenbei mit. In Wirklichkeit müssen wir unser Augenmerk mit einem demütigen Herzen auf die Person Jesu und auf sein Wort richten. Wenn man das Wort Gottes selber auslegt, vom Johannes und von der Offenbarung her, dann haben wir zum Beispiel in Offenbarung 19, Vers 13 eine entscheidende Schlüsselstelle. Es heißt, der das Wort Gottes bezeugt hat. Und derselbe Apostel schreibt dann in 13, er ist begleitet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Das heißt, Johannes 1, Vers 1 sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist der Herr Jesus, das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, er meint mit Wort Gottes auch den Herrn Jesus. Wisst ihr, und jetzt kommen wir plötzlich, gibt so einen Zirkelschluss. Jetzt sagen wir, aha, er hat gesagt, alles was er sah. Er wollte seine Knechte zeigen, was jetzt schnell abläuft. Aber das Ziel Gottes des Vaters ist es nicht, uns Endzeit beizubringen, sondern das Ziel Gottes ist es, sein Sohn herrlich und verherrlicht uns nahe zu bringen. Er wollte Jesus offenbaren. Das ist das Ziel. Das Wort Gottes ist hier eindeutig Jesus gemeint. Und das zweite Zeugnis Jesu, Offenbarung 19, Vers 10, ist hochinteressant. Dort heißt es, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das heißt, die ganze Weissagung Gottes zielt auf die Person Jesu. Das heißt, wir haben ein ganz massives Buch, wo Jesus Christus geoffenbart werden soll. Und als Nebendefekt lässt uns Gott noch die Endzeit sehen, das heißt die Zukunft. Nebendefekt. Gut, ihr seht, das Buch ist jetzt so ganz einfach, wie man die anderen Bücher rangeht. Wir müssen zuerst ein paar Grundsätze abklären. Also jetzt haben wir das Thema. Im Zentrum Jesus Christus, Wort Gottes und sein Zeugnis und parallel dazu die prophetischen Abläufe, die Gott uns zeigen wollte, die wiederum wichtig sind. Für wen? Um letztendlich das zu tun, von dem das Buch die ganze Zeit redet, nämlich Gott, der Vater anzubeten und sein eingeborener Sohn, Jesus Christus. Das heißt, dass wir in die Anbetung Gottes und Jesu hineingeführt werden und dass wir daher Jesus im richtigen Licht sehen, dass wir Gott im richtigen Licht sehen und dass wir die ganze Endzeitabläufe so sehen, dass sie uns zum Herrn Jesus treiben. Dann sind wir auf der richtigen Welle. Wenn ihr jetzt enttäuscht seid, bin ich nicht beleidigt. Aber ich muss euch die Wahrheit sagen. Ich kann nicht sagen, wir spekulieren über Endzeit. Das geht nicht. Sonst Buch hat andere Aufgaben. Ich möchte ganz nüchtern, ganz sachlich, ganz korrekt das Buch von Anfang nach Ende durcharbeiten. Um wirklich dann in Zukunft, wenn ich die Offenbarung lese, denke ich nicht, ich lese was anderes wie der Epheserbrief. Manchmal ärgere ich mich, wenn ich was nicht verstehe. Da ärgere ich mich dann über mich selber. Aber es soll so sein, dass ihr in Zukunft die Offenbarung lest und überhaupt nicht mehr denkt, ihr habt was Geheimnisvolles. Sondern dass ihr den Großteil in der Tiefe versteht und die paar Dinge, die noch offen sind, einfach demütig stehen lasst. Das ist das Ziel. Gut, ich habe mir es auch so vorgestellt, ich versuche keine so großen Blöcke zu machen, sondern dass wir vielleicht so zwischen Viertel und halb zehn in der Regel aufhören, um dann uns vielleicht noch austauschen zu können. Weil ich denke, das ist ein Buch, wo man doch nachfragen muss, wo man doch sich nochmal austauschen muss, weil das ist wie andere Bibelstelle. Gut, ich habe immer viele Bibelstelle, ich will nicht alle lesen, könnt sie nachlesen, die belegen immer das, was ich jetzt kurz sage. Denn alles, was er sah, das ist einmal der Schlüssel, da sind wir auch heute dran. Alles, was er sah, Offenbarung 1, Vers 11. Und ich denke einfach, es ist wichtig, dass man sich die Dinge vergegenwärtigt. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch. Das heißt, was du gesehen hast. Das haben wir natürlich ein Problem. Das Wort, das hier benutzt ist, das meint zwar sehr, das meint aber gleichzeitig auch, was er erkennen konnte. Also was er erkannt hat. Nicht nur was er gesehen hat, sondern was er erkannt hat. Und das deutet wieder auf das hin, die Bildung 90 nach Christus, Gott lässt die Dinge aus der Zukunft sehen. Die Dinge, die er direkt gesehen hat, geistlich von Jesus, da brauchen wir keine Bildung. Das ist überhaupt kein Problem. Aber die Dinge, wo er gesehen hat, wo er dann Tiere beschreibt, wo er Dinge beschreibt, da müssen wir uns einfach vergegenwärtigen, wir haben mit einem Mann mit der Bildung 90 nach Christus vor uns. Dann, wenn man weitergeht, er war auf dieser Insel Patmos, ich habe es ja vorher erklärt, das war dieses Island, ich habe es unten nur drin, diese kleine unfruchtbare Insel bei Ephesus. Und es war zur Zeit des Kaisers Domitian. Wenn ihr nachschlagen wollt, die Lexika. Es ist so, dieser Domitian war einer der Verfolger der Gemeinde Jesu. Das heißt, es war die Zeit der allgemeinen Christenverfolgung, wo er das Buch geschrieben hat. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil die Bibel ja sagt, schreibe praktisch, was war, was ist und was sein wird. Zur Zeit der Offenbarung war Christenverfolgung. Das müssen wir sehen. Wir müssen auch das Buch lesen unter dem Eindruck, dass man sagt, das haben Gläubige gelesen, die letztendlich unter Christenverfolgung waren. Muss uns auch klar sein. Keine Wohlstandschristen wie wir, sondern Leute, die verfolgt wurden. Und dann merkt man, wie Gott redet. Ich zeige euch auch dann, was der Antipas war, was mit dem passiert ist. Ich erzähle es nicht gern, da wird es nämlich anders. Das ist wirklich teilweise erschütternde Erlebnisse, die Gläubigen damals gemacht haben. Aber man versteht dann die Aussage nicht. Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin. Also er betont jetzt, er ist ein Bruder von uns, es geht ihm wie uns. Er ist aus Fleisch und Blut und mit euch Anteil habe an der Drangsal, am Reich und am Ausharre Jesu Christi. War auf der Insel Patmos, oder die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Willen. Das zweite Zeugnis, er bezeugt ausdrücklich, es geht um diese Dinge. Ums Wort Gottes, ums Zeugnis Jesu. Er war auf Patmos in der Verbannung, auf dieser Insel, zur Zeit vom Kaiser Domitian. Und er ist ein Bruder wie wir. Er hat genauso wie wir Anteil am Reich Gottes. Er hat wie wir Anfechtung, Drangsal. Er hat wie wir ein Unterbleiben. Und damit sieht man schon die Haltung, die Gott will. Wir müssen das Buch so lesen, dass wir bereit sind, in der größten Drangsal unter durchzugehen. Wenn man bußfertige Herzen, dann werden wir sie verstehen. Also ich möchte das betonen, bevor man einsteigt. Dann, wenn man auf die Rückseite geht, alles, was er sah. Ist jetzt interessant, was sieht er denn? Ich werde nicht jede Stelle auslegen oder angehen, aus dem Grund, weil wir werden, so Gott will, diese Stelle alle einzeln beleuchten. Er sagt in Offenbarung 1, Vers 12, als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Er sieht sieben goldene Leuchter. In der Offenbarung 1, Vers 20 steht letztendlich, und das ist ganz wichtig, sie legt sich selber aus, die sieben Sterne sind sieben Engel oder Boten der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Das heißt, sieben ist in der Symbolik der Bibel eine Vollzahl. Das heißt, ich habe hier die Vollzahl der Gemeinde. Ich habe die Masse der Gemeinde. Ich habe die ganze Gemeindezeit vor mir. Ich habe die sieben Gemeinde. Und das Interessante ist, er sieht also die sieben Gemeinde. Das heißt, er sieht die gesamte Gemeindeepoche. Er sieht der gesamte Schaden der Gemeinde. Er sieht aber auch die Herrlichkeit der Gemeinde. Er sieht der goldene Leuchter. Er sieht die Gemeinde. Also sehen wir schon, was Gott uns zeigen will. Er will uns die Gemeinde sehen lassen in diesem Buch. Dann aber in Vers 17 heißt es, und zwar, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Er sieht nämlich inmitten dieser sieben Gemeinde, sieht er der auferstandene Jesus Christus stehen. Er sieht ihn stehen, mitten in der Gemeinde. Und damit wissen wir, egal was mit dieser Gemeinde passiert, mittendrin ist der Herr Jesus, der alles in der Hand hat. Und der Herr Jesus wandelt inmitten der Gemeinde. Und das ist jetzt wieder ein entscheidender Punkt. Also ich sage es jetzt vorsichtig. Wenn jemand aus Enttäuschung, ob den Gläubigen, die Nase voll hat vor der Gemeinde, dann habe ich da Verständnis. Aber ich muss dann immer wieder sagen, weißt du, die Gemeinde ist nicht die Veranstaltung der Menschen. Sondern die Gemeinde ist letztendlich der Ort, wo Jesus Christus selber wandelt. Er selber wandelt in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Wir sind hier eine biblische Ortsgemeinde. Ist euch klar, dass innerhalb dieser biblischen Ortsgemeinde der Herr Jesus gegenwärtig ist und dass er wandelt? Dass er in unserer Mitte ist? Dass du ihm begegnen kannst in so einer Umgebung? Das ist letztendlich das Geheimnis. Und das hat er gesehen. Er hat gesehen, dass inmitten der Gemeinden Jesus Christus ist und dass wir ihm begegnen können. Schallig. Und dann in Kapitel 4, Vers 1, dann sieht er plötzlich etwas. Und das ist das, was in der Gemeinde passieren muss. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Das heißt, wir müssen in der Gemeinde drinnen dem Herrn Jesus begegnen. Und dann wird er uns die Tür öffnen, dass wir einen Blick in den Himmel tun dürfen. Das geschieht in der Gemeinde, das sieht er. Auch wir sollen in der Offenbarung einen Blick in den Himmel tun. Was sehen wir denn im Himmel? Vers 2. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Das sieht man was ganz Einfaches, was in dem Kirchenlied, was man immer singt, oder immer singt, ist übertrieben, also was man singt mit dem Kirchenlied, das heißt, Gott ist noch im Regimente. Das heißt, wir sehen im Himmel, Gott sitzt noch auf dem Thron, hat noch alles im Griff. Wenn wir Angst kriegen und denken, die Gemeinde geht unter, wir gehen unter, die Endzeit ist schrecklich, es geht alles drunter und drüber, dann sag dir, wenn du in die Gemeinde gehst, zu deinen sieben Leuchter, dann wirst du in der Mitte der sieben Leuchter Jesus Christus begegnen, der als Auferstandener in der Gemeinde ist. Du wirst einen Blick in den Himmel tun dürfen und dann wirst du erkennen, dass Gott noch alles im Griff hat. Wenn wir unser Gott halten, dass sein Sohn Jesus Christus, dann wird gar nichts passieren, der kommt nicht wohl. Das heißt, er zeigt hier, es ist kein Zufall, keine Willkür, der Teufel kann nicht mehr tun, als Gott will. Gott hat alles im Griff. Vers 4 von Kapitel 4. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren, auf ihren Häuptern goldene Kronen. Das sind die 24 Ältesten. In der Symbolsprache der Bibel ist 12 eine Vollzahl. Darum sind auch die 144.000 12 mal 1000, das ist eine symbolische Zahl. Sind mitnichten die Zeuge Jehovas, die Letzte, sind aber auch keine 144.000, sondern 12 mal 1000. Und 24 ist die Vollzahl aus den Juden, nämlich 12 aus Israel, 12 aus der Gemeinde, das entspricht genau Epheser 3, Vers 5, die Vollzahl derer, die aus Jude und Heide zusammenkommen. Das ist eine Vollzahl. Darum haben alle diese symbolische Zahl in der Offenbarung. Das heißt, wir haben hier die Vollzahl der Gläubigen. Und was ist der Normalzustand der Gläubigen? Sie sind um den Thron Gottes. Sie sitzen auf Thronen, da kommen wir in Kapitel 1, Vers 5 dazu, sie herrschen mit Christus, aber sie sind um den Thron Gottes. Also jetzt zeigt Gott schon ganz massiv mit dem, was er uns sehen lässt, wie wir von der Herzensstellung her eingestellt sein sollen. Was er uns durch die Offenbarung zeigen will. Er will, dass wir letztendlich in der Offenbarung die Gemeinde kennenlernen, dass wir Jesus kennenlernen, dass wir einen Blick in den Himmel tun dürfen, dass wir sehen, dass Gott alles im Griff hat. Wir sollen letztendlich sehen, dass die Gemeinde, die wahre Gemeinde aus Jude und Heide, sich um den Thron Gottes dreht, dass sie sich um Gott dreht. Und dann kommt die tiefere Offenbarung. Kapitel 5, Vers 1. Wiederum, und ich sah. Ich habe jetzt nur die Stelle rausgeholt, wo es sah steht, das Wort sehen, oder das Wort sie, wo mir etwas gezeigt wird, oder wo das Wort zeigen steht. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Das heißt, er zeigt hier, Gott hat die Zukunft bereits aufgeschrieben und hat sie im Griff. Die ist allerdings versiegelt. Das ist eine ganz klare Aussage. Seht ihr in Hesekiel, wenn er nachschlagt. Parallelstelle. In Offenbarung 5, Vers 2 sieht er dann einen starken Engel, der dann verkündigt. Das heißt, da wird Aufmerksamkeit erzeugt. Und dann kommt das Zentrum der Offenbarung Jesu Christi, nämlich Kapitel 5, Vers 6. Und ich sah, Und siehe, in der Mitte des Thrones unter vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind. Er sieht Jesus Christus und vorher wurde angekündigt als der Löwe von Juda. Er sieht Jesus Christus in seinem Wesen als das Lamm, das geschlachtet war. Jetzt versteht ihr, warum der Johannes schreibt, Johannes 1, Vers 29, derselbe Schreiber. Das darf man nicht vergessen, es ist der, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jetzt sagt er, guck, jetzt ist es wieder da. Das Lamm, das die Sünde trägt. Und wo ist er? Im Zentrum des Thrones Gottes. Und was ist vor ihm? Die sieben Geister Gottes. Wir werden das studieren. Die sieben Geister Gottes sind der siebenfache Gottesgeist aus Jesaja 11, Vers 2. Das heißt, man sieht ganz genau im Alten Testament, was das ist. Und damit siehst du, Johannes 16, Vers 13 und folgende. Der Herr Jesus wird vom Heiligen Geist generell verherrlicht. Wenn der Heilige Geist wirkt, ist Jesus im Zentrum. Wenn der siebenfache Gottesgeist brennt, dann ist er Mitte des Thrones Jesus Christus. Das heißt, das Buch drängt drauf, dass wir verstehen, dass Gott der Herr Jesus offenbaren will. Und dass der Herr Jesus im Zentrum sein will. Das ist das, die Grundbotschaft dieses Buches. Offenbarung 5, Vers 11, dort sehen wir noch mehr. Und ich sah und ich hörte eine Stimme. Merkt ihr jetzt was? Ich sah und hörte. Ich kann euch nur raten, wenn man jetzt studiert. Ich habe zum Beispiel das Wort sehen immer ganz stark grün gemacht, farbisch egal, aber sichtbar, und das Wort hören. Dass man genau unterscheidet, was sieht man und was hört. Ich sah und hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Das heißt, man sieht hier letztendlich eine unzählbare Schar, oder eine riesige Schar, die Gott anbetet, wenn er weiterlässt. Das heißt, er will uns auch in die Anbetung hineinführen. Und jetzt sieht man was Interessantes, Offenbarung 6, Vers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Das heißt, der Herr Jesus selber muss uns die Zukunft aufschließen. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, müssen wir Buße tun, mit einem bußfertigen Herzen zum Herrn Jesus gehen, jeder von uns, und sage, Heiland, lass es mich verstehen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das will die Offenbarung uns zeigen. Und dann zeigt er uns etwas in Offenbarung 6, Vers 2 bis 8. Und zwar, da ist was sehr Interessantes. Ich sah ein weißes Pferd, Vers 3, und siehe, ein feuerrotes Pferd. Und dann kommt letztendlich ein schwarzes Pferd und dann kommt ein fahles Pferd. Das heißt, er sieht vier Pferde. Und diese vier Pferde sind die vier apokalyptischen Reiter. Wir werden sie studieren. Das ist eine Wirklichkeit, ein echter Vorgang, der hier in der Endzeit abläuft. Es ist aber auch ein Prinzip. Es ist das Prinzip der apokalyptischen Reiter. Das heißt, es kommt immer zuerst der weiße Reiter, der Täuschende. Das ist nämlich ein weißer Reiter, der täuscht. Dieser weiße Reiter symbolisiert in der Bibel die Verführung. Danach, noch ein weißer Reiter, das kannst du im Dritten Reich genauso sehen, zuerst kommt die Verführung, die ideologische Verführung, siehst du bei jedem Diktator. Dann, letztendlich, nach einem weißen Pferd, kommt ein feuerrotes Pferd. In der Regel ist als Folge Krieg. Das ist ein apokalyptisches Prinzip. Zuerst kommt die Verführung, dann kommt der Krieg, dann kommt das Dritte, dann kommt nämlich das Schwarze, das heißt, dann kommt die Not, das Elend, der Hunger, die Seuche, was ein Krieg praktisch im Gefolge hat. Und am Schluss kommt der Tod, das fahle Pferd. Das heißt, er zeigt uns hier und sagt, die Weltgeschichte wird immer ablaufen bis am Schluss. Und beim Antichristen werden diese vier Reiter nochmals mit rasender Geschwindigkeit über die Erde gehen. Dann wird es ganz brutal werden. Aber sie laufen über die Erde mit Verführung, mit Krieg, mit Not, Elend aus dem Krieg heraus, Hunger und letztendlich mit dem wirklichen Tod, wo dann Massenmillionen sterben müssen. Und in der Offenbarung sagt die Bibel, dass durch die Gerichte der Offenbarung insgesamt die Hälfte der Menschheit stirbt. Das muss uns klar sein. Für Israel zwei Drittel und für die Menschheit die Hälfte. Das beschreibt die Bibel. Aber hier sagt sie, das ist ein Prinzip, der apokalyptische Reiter. Denn Offenbarung 6, Vers 12. Und ich sah, als er das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein herrer Sack, und der Mond wurde wie Blut. Ist jetzt interessant, da steht Sonne und Mond, da steht aber nicht Sonne, Mond und Sterne. Und es steht aber dann drauf, in Vers 13, doch die Sterne, und dann der Feigenbaum. Jetzt kommen wir so eine Schlüsselstelle, an der Stelle müssen wir dann studieren und entscheiden, ob das eine kosmische Katastrophe ist oder ein Vorgang in Israel. Sonne, Mond, Sterne, Feigenbaum, Israel oder ein wirklicher Vorgang. Kosmisch. Machen wir aber erst, wenn wir drankommen. Aber sie dürfen das sehen. Schon mal wichtig. Also für sie, er darf es sehen, der Johannes, und schreibt es uns auf, dass wir es nachvollziehen können. Dann Kapitel 7, Vers 1. Und nach diesem sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen und die hielten die vier Enden der Erde fest. Jetzt sind wir wieder so Engel-Einschübe, wo du einfach siehst, wie die vier Winde der Erde, vier ist immer Vollzahl, wie die hier festgehalten werden. Und Wind und Geist ist im Griechischen dasselbe Wort. Pneuma. Das heißt, er zeigt hier, hier als Engel, die haltet letztendlich nicht nur die Winde, sondern auch praktisch die geistliche Entwicklung in der Hand. Gott kann sie loslassen, wenn er will. Das ist nämlich wichtig für unser Verständnis von der Weltgeschichte. Wenn ein Volk nicht Buße tut, Gott ist ärgerlich sündig, dann schickt er ihnen in der Regel einen Krieg, einen Diktator, eine Verführung. Das passiert durch Geister. Also nur ein Beispiel, dass er nicht erschreckt. Bevor das Dritte Reich passiert ist in Deutschland, kamen in Tibet diese Okkultisten und diese Gurus kamen zu den Missionaren und sagten ihnen, was ist Deutschland? Da habe ich gesagt, warum? Was soll Deutschland sein? Na, sagen sie, unsere Geister, unsere bösen Geister, die Dämonen, sagen, sie sind alle aufgebrochen nach Deutschland gegangen. Muss man sich mal vorstellen. Brutal. Ist also das Zeugnis von denen. Gell? Man muss das einfach sehen. Finsternismächte ballen sich manchmal. Und Finsternismächte hat auch mit den Winden zu tun. Und das ist manchmal so. Gott lässt das manchmal als Gericht zu. Und dann wunderst du dich, dass zum Beispiel, wisst ihr mal, Russland, die Geschichte Russlands her, jahrelang, blutigste Verfolgung, Verführung, größtes Leid. Deutschland nur eine gewisse Zeit. Ist immerhin das Land der Reformation. Aber du siehst einfach, wie manchmal die Winde brutal werden, wie Gott auch Geister wirklich loslässt auf die unbußfertigen Völker, und zwar als Gericht. Und jetzt kommt das Entscheidende. Mittendrin in denen Geschehen würde man ja erschrecken normal. Aber da steht in Offenbarung 7, Vers 9 was Wunderbares. Es heißt, und nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Er sieht jetzt die Erlöster in Offenbarung 7, Vers 14. Heißt es nämlich, das sind die, die ihre Kleider weiß gemacht haben im Blut des Lammes. Er sieht die Vollzahl der Erlöster und sieht das mittendrin in dieser elende, dreckige, verkommene und ich sage mal gerichtsreife Welt, mittendrin ein kleines Häuflein ist. Die kleine Herde, diese kleine treue Schar, die dem Herr Jesus nachfolgt, die mit ihren Sünden nicht leben kann, die genauso Sünder sind wie die anderen, aber die nicht mitleben können und ihre Kleider reinmachen lassen durch das Blut des Lammes. Herrlichkeit. Und das sieht er letztendlich. Das will Gott uns zeigen. Er sieht die, er zeigt ihnen ausdrücklich die Leute, dass wir begreifen, um was es geht. Dann 8, Vers 2, dort sieht er die sieben Engel mit den sieben Posaunen. Das heißt, er zeigt ihnen die Posaunengerichte. Und jetzt möchte ich nochmal was betonen zu den Gerichten. Die Siegelgerichte sind Rufergerichte, die Menschheit zur Buße rufen. Die Posaunengerichte sind Bußgerichte, die Menschen zur Buße rufen. Die Zornschalengerichte sind Vernichtungsgerichte. Dann geht der Zorn Gottes über die Erde. Müsst ihr einfach sehen. Siegel, Donner gehört auch dazu, Siegel, Donner plus Posaune sind rufende Gerichte, die noch der Mensch letztendlich... 8, Vers 13 heißt es, und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach und so weiter. Also man sieht hier, halt Entschuldigung, 14 war es. 14, dort sieht man das Blut des Lammes. Dann 8, Vers 13. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief. Und jetzt macht er uns auf was aufmerksam. Und das ist jetzt ganz wichtig. Das heißt, da kommt ein Engel, er darf einen Engel sehen. Und der Engel hat eine ganz besondere Botschaft. Er sagt nämlich, es gibt drei Wege. Und wenn ihr mal seht, wo sind denn die Hauptwehe gesprochen über die Pharisäer? Das ist das Gericht Gottes, wo Gott Wehe ausspricht. Also ein besonderes Gericht. Und er sagt hier, es gibt drei besondere Gerichte. Und das sind letztendlich die drei letzten Posaunengerichte. Die fünfte, die sechste und die siebte. Wenn er weiterlässt, wehe denen, die auf Erden wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße. Und dann kommt die fünfte Posaune. Die fünfte, die sechste und die siebte sind gleichzeitig die drei Wehe. Und jetzt ist das Interessante, bei neun ist der dritte Weltkrieg. Und das letzte Wehe, und das ist nämlich interessant, das letzte Wehe ist die Entrückung. Das letzte Weh ist die Entrückung. Das heißt, für die Menschen, die hier bleiben, ist die Entrückung ein furchtbares Weh. Und das zeigt uns, dass da was Furchtbares passiert für die, die nicht gerettet sind. Dass die dann hier bleiben und dem Teufel ausgeliefert werden und den Zorngerichten Gottes. Und jetzt merkt man schon, was will uns Gott zeigen. Geistliche Wahrheiten vom Grundsatz her. Und dann 9,1, wenn das Weh beginnt, heißt es, und der fünfte Engel stieß in die Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Das heißt, die Hölle wird geöffnet. Diese Erde wird so schlimm werden, dass er Vorhof der Hölle ist. Und mittendrin ist die Gemeinde, und darum muss die Gemeinde immer, auch in der Endzeit geschehen, immer der Blick in den Himmel haben, immer Jesus sehen, immer der goldene Leuchter, immer dass Gott auf dem Thron sitzt, immer die Reinigung durch Jesu Blut, Offenbarung 7, sie muss den Blick für das Wesentliche haben und gleichzeitig begreifen, hier auf der Erde ist nichts mehr zu retten. Das ist die Botschaft der Offenbarung, nichts mehr zu retten. Da öffnet sich der Schlund des Abgrundes, das heißt Finsternismächte werden losgelassen. In Offenbarung 9, Vers 17 sieht man letztendlich, wie das auch rauslaufen kann. Und ich sah in dem Gesicht die Pferde, die darauf saßen, und es werden furchtbare Dinge beschrieben. Und Vers 18 heißt, durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Das heißt, im dritten Weltkrieg wird genau ein Drittel der Menschheit getötet. Später bei Harmageddon nochmal ein Viertel und zusammen hast du die Hälfte der Menschheit, die tot ist. Also der dritte Weltkrieg, ich sage es euch ganz ehrlich, wo der Saddam Hussein angefangen hat, dort fängt er nämlich an. Habe ich wirklich geglaubt, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Ich war auch dankbar, dass es noch nicht losgegangen ist, aber dort geht's los. Zwischen Euphrat und Tigris. Irgendwo dort knallt es. Und dann kommt der dritte Weltkrieg, dann ist schon ein Drittel der Menschheit tot. Und weil das blitzschnell abläuft, da werden nicht Millionen von Kriegsheeren aufziehen, sondern da fallen ein paar Atombomben. So wird es laufen. Das muss man ganz nüchtern sehen. Da fallen Atomraketen, da fallen Atombomben und dann passiert eben Folgendes. Durch die Spätfolge, durch die Folge wird blitzschnell ein Drittel der Menschheit sterben. In schneller Abfolge. In Tachos. Oder in Tachai, also in schneller Abfolge. Offenbarung 10, Vers 1. Ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, begleitet mit einer Wolke und ein Regenbogen war auf seinem Haupt. Gott zeigt an, dass der Regenbogen, den Noah gesehen hat, wo Gott versprochen hat, dass er die Erde so nicht mehr untergehen lässt. Wir brauchen keine Angst haben, dass die Erde untergeht. Die Erde geht nicht unter durch einen Komet, die Erde geht nicht unter durch einen Atomkrieg, sondern die Erde wird untergehen nach einem großen weißen Thron, nach der Auferstehung aller, nämlich wenn Gott sie in Feuer vernichtet. Vorher geht die Erde nicht unter. Und die Erde braucht euch keine Sorgen machen. Die steht bis zum Schluss. Zeigt uns hier auch eindeutig. Dann Offenbarung 10, Vers 5. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Schwur. Und jetzt kommen die Posaunengerichte. Das heißt, er hebt die Hand zum Schwur, um zu zeigen, dass Gottes Ratschluss unabänderlich ist und dass die sieben Posaunen durchgezogen werden. Das heißt, dass der dritte Weltkrieg nicht mehr abzuwenden ist, dass genauso dann die Entrückung ausgelöst wird. Er zeigt hier ganz klar, diese Dinge sind mit dem Schwur belegt, die sind nicht abzuändern. Das ist sinnlos zu beten, Herr, lass kein dritter Weltkrieg kommen. Entschuldigung, es kommt. Gott hat geschworen. Oder hat schwören lassen, so muss man sagen. Und dann Offenbarung 12, Vers 1. Und ich bin ja tief überzeugt, dass die Entrückung bei Offenbarung 11, Vers 15 ist. Dann sieht man in Offenbarung 12, und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Dort siehst du Israel. Jetzt plötzlich zeigt uns Gott ab Offenbarung 12 Israel sichtbar. Was bedeutet das, dass das Heil zu Israel zurückgeht? Drum zeigt er schon, da zeigt er nämlich schon mal was in Vers 19 vom Vorkapitel. Es wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Man sieht die Bundeslade, der Bundesschluss mit Israel und dann das Sonnenweib. Das heißt, Gott zeigt, dass hier bei Offenbarung 12 der Wechsel ist zu Israel. Wenn da die Entrückung nicht ist, dann verstehe ich nichts mehr. Weil das ist alles bildhaft verdichtet, wie ich es noch nie gesehen habe, passiert genau hier. Zum Beispiel wird hier der Teufel gezwungen, den Himmel zu verlassen. Und gleichzeitig ist klar, wenn der Teufel geht, heißt die dann im Himmel wohnen, nämlich die Gemeinde. Das heißt, der Teufel muss den Lufthimmel verlassen, die Gemeinde zieht ein. Das ist gar keine Frage. Und dann Offenbarung 12, Vers 3, dann wird plötzlich etwas sichtbar auf der Erde. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer feuerroter Drache. Er zeigt zuerst im Himmel als Zeichen der feuerrote Drache und dann erscheint auf der Erde ab Kapitel 13 der Antichrist. Das heißt, der Teufel wird auf die Erde geschmissen und dann kommt der Antichrist. Und das will Gott, dass wir das wissen. Er will, dass wir wissen, der Antichrist ist das Produkt des Satans. Wenn man den Antichrist sieht und die Antichrist-Entwicklung, muss uns klar sein, ist vom Teufel. Wisst ihr, Geschwister, da kann man streiten und kann sagen, das ist eine Kleinigkeit. Aber glaubt ihr im Ernst? Das ist ja Hohn und das ist ja größte Provokation. Warum glaubt ihr, warum auf die Satellitenschüssel draufsteht Satan? Ich habe es mal zu meinem Bruder gesagt, er hat gesagt, weißt du, das ist bloß die Abkürzung für Satellitenantenne. Und er hat gesagt, so dumm bin ich auch nicht. Aber glaubst du im Ernst, dass Gott da Satan draufschreiben liest oder dass das so deutlich sichtbar wird, dass man sieht, es geschieht über die Medien, es geschieht über den Äther, geschieht über den Luftraum, geschieht die Infiltration der Menschen. Das ist der satanische Einfluss, der kommt. Das muss ich einfach bewusst sein. Und dann ab Offenbarung 13, 1, und jetzt müsst ihr einfach sagen, ich habe jetzt nur die Stelle rausgeholt, wo Sah steht oder Sie. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Aus dem Völkermeer kommt der Antichrist. Das Tier, dieser Herrscher, der einen Staatenbund hinter sich hat mit 7 Köpfen und letztendlich wo auch 10 Kronen sind, der aus Machtbereichen, aus Staaten sich zusammensetzt. Und er kommt aus dem Meer. Das heißt, er kommt aus dem Völkermeer. Das heißt, ich bin ja tief überzeugt, dass ein Jude ist, aber es ist ein Jude nicht aus Israel, sondern ein Jude aus dem Weltjudentum, aus der Masse. Kissinger hätte auch gepasst. Er hat einen Vertrag mit Israel geschlossen. Wisst ihr, es hat schon viele Ergebnisse gegeben vorher. Ich habe aber gewusst, dass der Saddam Hussein nicht ist. Ich habe ein Bild, ich besitze ein Bild, wo der Saddam Hussein und der Becky nebeneinander sitzen und der Saddam Hussein hat eine Krawatte, wo scheinbar lauter Hakenkreuze drauf sind. Da hat die Gläubige gesagt, das könnte ja der Antichrist sein. Kann aber nicht sein, weil in der Bibel nämlich steht, dass der Antichrist letztendlich das Haupt ist. Das Haupt dieses Tieres, das steht ganz klar in der Bibel, das Haupt, der Antichrist, kommt nicht aus Ägypten. Und Sadat war der Präsident von Ägypten, vorher war Sklave, Prophetier, kann nie der Sadat sein. Also er braucht nie Angst, aus Ägypten kommt er nie, braucht er nicht aufpassen. Da wird er nicht kommen. Aber er kommt aus dem Meer, aus dem Völkermeer, aus der Welt. Und man sieht dann Offenbarung 13,3, das ist jetzt interessant, man sieht dann, das Tier hat einen Kopf und einer der Köpfe ist zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Letztendlich, da wird auch letztendlich Jesus nachgeahmt in einer gewissen Weise vom Teufel im Antichristen. Das heißt, da werden Dinge passieren, die studieren wir aber dann. Was wichtig ist, man sieht dann ab Kapitel 11 das andere Tier. Und ich sah ein anderes Tier. Und er sagt, er hatte 2 Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Der falsche Prophet, der es tut, wie wenn er vor Jesus käme, wie wenn er wirklich die Offenbarung Jesu Christi wäre, in Wirklichkeit ist ein Teufel. Das könnte ich Ihnen natürlich Bilder zeigen. Ich habe eine Sammlung daheim, wo du die Tiere siehst. Da heißt zum Beispiel, das eine Tier kommt aus der Erde. Ich habe dann Bilder, wo zum Beispiel ein Papst die Erde küsst und sagt, ich bin ein Kind der Erde. Da wird es mir anders. Das ist fast wörtlich die Offenbarung. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Der Antichrist wird aus dem Völkermeer kommen, wird der Jude sein. Und der falsche Prophet wird die Weltkirche, die Hure Babylon, letztendlich im Griff haben. Ob das ein Papst ist oder ein charismatischer Führer, das weiß ich nicht. Da sagt die Bibel nichts drüber, aber wird aus dem religiösen Raum, aus dem Raum der Gemeinde kommen. Offenbarung 14, Vers 1. Und jetzt nach dieser schrecklichen Offenbarung kriegst du wieder Angst als normaler Mensch. Jetzt heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters an ihren Stimmen. Und jetzt ist das Interessante, Stimmen, was habe ich gesagt? Stimmen, Entschuldigung. An ihren Stirnen, 144.000. Und die 144.000, 12 mal 1000, die Vollzahl der Geretteten. Und es heißt ja dann in Offenbarung 14,3, diese sind erkauft von der Erde, sie sind praktisch die, die dem Lamme folgen, wohin es geht. Er zeigt uns jetzt, die Gläubigen sind, wenn der Antichrist auf der Erde dieses furchtbare Geschehen abzieht, sind die Gläubigen bereits im Himmel. Das heißt, die Entrückung ist vorher. Sie ist nicht bei Offenbarung 4, das glaube ich nicht, sondern sie ist, wenn ich es richtig verstehe, bei Offenbarung 11. Das heißt, wir müssen den Teil mitmachen, müssen aber der andere Teil nicht mitmachen, eindeutig. Gut, und er sagt dann, Offenbarung 14, Vers 6, da wird dann nochmal proklamiert, dieses ewige Evangelium, er sieht einen Engel. Und dann wird nach der Entrückung, wird Evangelium verkündigt. Das muss man sich einfach vorstellen. Diesem Überrest von Israel, aus meiner Überzeugung, wird nochmal Evangelium verkündigt. Und am Schluss bekehren sich alle an einem Tag. Und dann sieht man in Offenbarung 14,14 der Menschensohn auf der Wolke. Dort heißt es, ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich einem Menschen. Er hatte auf seinem Haupt goldene Krone, das ist der Jesus. Und dann sieht man, dass jetzt die Ernte beginnt, dass jetzt der Zorn Gottes kommt. Jesus offenbart sich nochmals, Kapitel 15, ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, 7 Engel. Mit den letzten Plagen, mit ihm ist der Zorn Gottes vollendet. Jetzt ist der Zorn Gottes ausgerichtet. Jetzt lässt Gott der Zorn Gottes in die Zornschale über die Erde gehen. Und dann heißt es 2, ein gläsernes Meer, das Völkermeer. Und das Völkermeer ist gläsern, durchsichtig und ist voll Feuer. Das heißt, Gott richtet dann die ganze Erde im Feuer. Und gleichzeitig sagt er, und er sieht aber hier letztendlich die Überwinder. Die Gläubigen haben nämlich überwunden. Die sind bereits im Himmel und haben überwunden. Offenbarung 15,5, sieht er nochmals den Tempel Gottes im Himmel, dass Gott alles im Griff hat. Und er ist jetzt so von der Heiligkeit Gottes erfüllt, bis die Zornschale vollendet sind, dass ihn niemand betreten kann. Das heißt, er zeigt uns da, wie letztendlich die Zornschale Gerichte in der Offenbarung der Ausdruck der Heiligkeit Gottes sind. Wir dürfen uns nicht dagegen wehren. Gott muss die Erde strafen. Gott muss die Gerichte bringen. Und wenn wir halt dann von mir aus nochmal Kriege und Sachen mitmachen müssen, dann müssen wir wissen, wir gehören zu Gott, aber wir sind hier letztendlich die, die sagen, jawohl, du hast recht, dass du diese Erde strafst. Das ist nämlich die Heiligkeit Gottes, die sich hier zeigt, das müssen die Gläubigen begreifen. Bei einem Schrecknis, gell. Offenbarung 16, Vers 13, und dann sieht man etwas, wie dann, bevor Harmageddon kommt, dieser letzte Krieg, wie dann nochmal was Hochfahrs passiert. Und ich sah aus dem Maul des Drachen, des Teufels also, und aus dem Maul des Tieren, des falschen Propheten, und aus dem Maul des falschen Propheten, also vom Antichrist, vom falschen Prophet und vom Teufel, kommen unreine Geister hervor. Und das ist interessant, das sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun. Sie werden praktisch ausgehen zu den Königen der Erde, des ganzen Erdkreises, und da steht im Griechischen Ökumene. Das heißt, die geht über die ganze Erde und werdet die ganze Erde verführen, der falsche Prophet, der Antichrist, und dahinter steckt der Teufel, und werdet sie nach Harmageddon treiben, zu dem letzten Krieg, wo sie Jerusalem angreifen werden, sie werden Israel angreifen, ist keine Frage. Wo Gott dann im Tal Josaphat praktisch diese ganze Kriegsserie der Welt vernichten wird, gnadenlos. Das wird ein Tag sein, wo chemische Waffen eingesetzt werden. Menschen werden bei lebendigem Leib verfaulen, die Augen faulen den Bruchteil von Sekunde heraus, steht im Sacharja 14. Und da wird ganz genau beschrieben, was da passiert. Der Tag wird so schrecklich sein, es wird nicht Tag werden, morgens um 7:30 oder um 8:30, sondern der ganze Tag wird Finsternis sein. Und am Abend kommt Jesus sichtbar wieder auf den Ölberg. Also das alles zeigt uns, das wird passieren. Und hier werden aber die Finsternismächte nochmals losgelassen. Und jetzt zeigt er seiner Gemeinde die Gegner. Offenbarung 17, Vers 3. Und ich sah im Geist eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das Weib auf dem Tier, die Hure Babylon, die abgefallene Christenheit, die sich mit dem Antichrist verbündet. Das ist unser Gegner, geistlich in der Endzeit. Das muss man ganz nüchtern sehen. Vers 6. Und ich sah die Frau berauscht vom Blute der Heiligen und vom Blut der Zeuge Jesu. Das heißt, die nicht noch am Geist geboren sind. Die religiöse Unwiedergeborene haben die Gemeinde immer verfolgt und werden sie verfolgen bis zum Schluss. Das muss klar sein. Das zeigt uns Gott. Da wird nichts passieren. Offenbarung 18, Vers 6. Keine Änderung. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Und jetzt wird die Erde erleuchtet. Und jetzt siehst du das Gericht über die Hure Babylon. Das heißt, Gott sagt, Finger weg von der Hure Babylon, von der abgefallenen Christenheit. Sie wird gerichtet werden. Und zwar katastrophal gerichtet werden. Und dann auf dem Höhepunkt, wo hier wirklich dann furchtbare Gerichte gehen, wo nämlich der vierte Weltkrieg sich abspielt, heißt die Offenbarung 19, Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, aber nicht mehr ein weißes Pferd mit einem undefinierten Reiter, mit einem Unbekannten. Der darauf saß, heißt der Treue, der Wahrhaftige, der in Gerechtigkeit richtet und kämpft. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Vers 13, sein Kleid ist in Blut getaucht, er heißt das Wort Gottes. Am Schluss bei Vers 16, er ist der König der Könige, der Herr der Herr. Jetzt kommt Jesus Christus sichtbar wieder. Gott will uns auch in der Offenbarung zeigen, dass Jesus sichtbar wiederkommt, um diese Kriege zu beenden. Und dann heißt es in Vers 17, er sieht den Engel und dann sieht man, wie ein furchtbares Gericht über diese Menschen, die hier letztendlich mitgemacht haben, geschieht. Wie letztendlich die Vögel ihre Fleisch fressen werden. Das wird furchtbar sein. Das wird ein Krieg sein, wie man sich nicht vorstellen kann, und Katastrophe, die unbeschreiblich sind. Vers 19, ich sah das Tier, das Antichrist, und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Harmageddon, der Schluss dieser Schlacht, wird ein Krieg gegen Gott sein, und dann wird sich der Herr Jesus vernichten mit dem Hauch seines Mundes. Unvorstellbar, was da passiert. Und dann heißt es Offenbarung 20, Vers 60, seinen Engel aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes, und der versiegelt dann den Teufel und verschließt ihn 1000 Jahre. Das heißt, der Teufel wird während des gesamten 1000-jährigen Reich verschlossen. Dann sieht man in Vers 4, Throne, und die Märtyrer dieser Zeit werdet auferstehen und werdet mit dem Herr Jesus herrschen in Jerusalem. Und dann zeigt er uns etwas, das will er, dass er sieht, Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und der, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, es wurde kein Platz für sie gefunden. Und dann kommt das Buch des Lebens, das Buch der Werke, das ist dann das Endgericht, der große weiße Thron. In Volksmund in Deutschland haben wir früher gesagt, das jüngste Gericht. Er zeigt hier, wer nicht im Buch des Lebens geschrieben ist, wird in die Hölle geworfen. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Große, weiße Drohne. Er will, dass ihr das wisst. Wenn die Gerichte laufen, ist schon alles vorbei. Die Menschen werden dann ganz genau und gerecht vor Gott her gerichtet, nämlich, das sieht man dann auch in Vers 12, das Buch des Lebens und das Buch der Werke. Und dann zeigt Gott, wie es ausgeht. Offenbarung 21, 1. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und in der neuen Erde und auf dem neuen Himmel, da ist der Herr Jesus. Das ist der Vater im Himmel. Da gibt es weder Leid, Geschrei, noch Not, noch Elend. Gott, der Vater, wird selber die Tränen von unseren Augen abwischen. Alles, was Elend ist, ist vorbei. Wir sehen das neue Jerusalem. Die verherrlichte Gemeinde mitten drin im Himmel. Vers 2. Und das Herrlichste, was da ist, ist dann Vers 3, was heißt, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, die Hütte oder das Zelt Gottes bei den Menschen. Dann siehst du nämlich die Wohnung, dass Gott der Vater selber bei den Menschen wohnt, der immer unzugängliche Licht wohnt, ist nach der Entrückung, nach der Auferstehung, nach dem Endgericht plötzlich in der Lage, mit uns Menschen zusammen zu sein. Wir werden der Vater und der Sohn sehen, wie sie sind. Ungeheure Gedanke. Und Offenbarung 21, Vers 22, dort will er nochmals, dass wir etwas sehen. Er sagt, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Man sieht, das Zentrum des Himmels wird der Herr Jesus sein und letztendlich der Vater im Himmel. Wir werden uns um Gott und um seinen eingeborenen Sohn drehen in alle Ewigkeit ihrer herrlichen Zukunft. Und das will Gott, dass wir es begreifen. Er will also in der Offenbarung uns zeigen, die Erde ist so schlimm, diese Gerichte gehen über die Erde, es ist alles so furchtbar. Aber er will, dass wir einen Blick in den Himmel tun. Dass wir sehen, was hinter der Kulisse ist. Dass Gott, der Vater, alles im Griff hat. Dass der Herr Jesus als Herr der Gemeinde mitten der Gemeinde wandelt. Dass er seine Gemeinde mit seinem Blut wäscht. Dass er sie durchbringt. Dass er ihren Schaden kennt. Dass er Erbarmen mit ihnen hat. Dass er ihr hohe Priester ist. Dass er die Gemeinde zubereitet. Und die mitgehen, auch durchbringt bis zum Ende, bis zur Entrückung. Aber er zeigt uns auch, dass für die Ungläubigen, die zurückbleiben, dass für die nichts mehr zu hoffen ist, sondern dass ein furchtbares, erwartetes Gerichtes auf sie wartet nach der Entrückung. Dass für Israel nur Hoffnung gibt, aber nicht mehr für die Heiden. Und dass es die schrecklichste Zeit sein wird, die es überhaupt gibt, dass es 2 Weltkriege geben wird. Jetzt hätte er etwas, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber es ist jetzt halt passiert. Jetzt haben wir, ohne es zu wollen, wenn wir nur das gelesen haben, was Gott uns zeigt, was der Johannes gesehen hat, haben wir schon die Inhaltsangabe der Offenbarung gesehen, der ganze Abriss. Also wir haben jetzt einen Schnelldurchgang gemacht. Das ist nichts anderes, was in dem ausführlichen Manuskript dann nochmals beschrieben ist. Und von dem ausgehend, wenn wir jetzt wieder zurückgehen in unseren Text, verstehen wir jetzt, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, seinen Sklaven, die mit der richtigen Herzenstellung, ihnen zu zeigen, was in blitzartiger, schneller Abfolge geschehen soll. Er hat es gut getan durch ein Bote, hat es dem Johannes gezeigt. Der sagt, es geht ums Wort Gottes und ums Zeugnis Jesu Christi. Alles, was er sah. Und ihr habt jetzt gelesen, was er gesehen hat. Es ist im Prinzip die Heilsgeschichte, die wir gesehen haben. Das Handeln Gottes mit dieser Menschheit. In Gnade und in Gericht. Darum steht in Offenbarung 5, der Löwe von Juda und das Lamm Gottes. Und das ist das, was wir den Menschen auch sagen müssen. Wenn man das Lamm Gottes nicht will, der die Sünde vergibt, dann bekommt man der Löwe von Juda ab, Offenbarung 12. Man kann bis Offenbarung 11 das Lamm Gottes haben, das uns die Sünde vergibt, das uns reinigt, das uns Gnade gibt. Wenn man das nicht will, kriegt man ab Offenbarung 12 der Löwe von Juda und dann kriegt man die Gerichte. Das ist die Kurzbotschaft der Offenbarung. Gut, auf dieser Basis wollen wir dann das nächste Mal, so Gott will, einfach aufbauen, um die Segensdinge zu sehen und dann, was er über die Zeitabfolge sagt, was er dann über den Jesus selber sagt, um Schritt für Schritt in die Offenbarung Jesu Christi hineinzugehen. Ich würde sagen, wir betet kurz und dann können wir uns austauschen und machen wir auch benennt.